Ja, hallo zusammen. Willkommen zur Herausforderung namens Evolution. Ich würde auch gern um das Bild bitten. Und zwar, bevor ich ins Thema einsteige, soll ich etwas zu meiner Person sagen. Also ich bin Reinhard Junker. Ich komme aus dem Nordschwarzwald, aus dem Murgtal, genauer gesagt aus Kloster Reichenbach. Ein paar Kloster Reichenbecher bzw. aus der Umgebung habe ich auch schon gesehen, wie viele es da sind. Aus unserer Ecke weiß ich nicht genau. Alles klar. Wenn man hier geblendet wird vom Licht, sieht man es auch nicht so genau in der großen Menge. Okay, also da komme ich her. Ich bin verheiratet. Wir haben 5 Kinder. Die sind so im Durchschnitt ungefähr so alt, wie ihr im Durchschnitt alt seid. So schätze ich das mal. Also Pi mal Daumen. Und ich bin seit über 20 Jahren vollzeitiger Mitarbeiter der Studiengemeinschaft Wort und Wissen. Diese Studiengemeinschaft beschäftigt sich mit solchen Fragen, wie es eben auch das Thema heute sind. Und ich werde am Schluss noch ein bisschen was dazu sagen. Deswegen starte ich jetzt lieber gleich voll ins Thema rein und möchte zunächst einen Überblick geben. Da brauchen wir wieder das Bild. Und zwar habe ich aus dem großen Bereich Evolution und Schöpfung 3 Punkte herausgegriffen. Das Thema ist so umfassend, dass man in einer knappen Stunde natürlich nur so etwas wie eine Art Erste-Hilfe-Kurs quasi machen kann. So ein paar wichtige Aspekte, die man am ehesten wissen sollte und sich hoffentlich auch so grob merken kann, um mit dem Thema auch selbstständig ein bisschen umgehen zu können. Angesichts dessen, was man zum Thema Evolution und Schöpfung in der Schule oder im Fernsehen und sonst wo hört. Also das ist zum einen das Stichwort Daten und Deutungen, Grundtypen und Mikroevolution und Deutung von Ähnlichkeit. Also ich werde auch viele Dinge nicht ansprechen können, werde aber am Schluss noch ein paar Hinweise geben, wo man sich effektiv weiter informieren kann. Also schauen wir uns mal das erste Bild an und sehen mal so ein nettes Paar auf einem nicht mehr ganz so aktuellen Titelbild. Also der Kohl unter Druck, das ist nicht mehr so wahnsinnig aktuell. Das war mal vor 10 Jahren so. Das weiß inzwischen jeder, dass der nicht mehr Bundeskanzler ist. Aber das andere Thema, der Bruder Affe, dieses Thema wird immer aktuell sein und bleiben, weil die Frage, woher der Mensch kommt, wie sich der Mensch zum Tierreich verhält, das ist eine grundsätzliche Frage, weil es hier um das Menschenbild geht. Wer sind wir eigentlich? Warum sind wir so, wie wir sind? Weshalb haben wir viele Fähigkeiten, aber auch so unangenehme Mängel im Zusammenleben zum Beispiel? Warum funktioniert vieles da gar nicht gut? Das hat mit der Frage der Herkunft zu tun, wie wir als Menschen entstanden sind. Sind wir geschaffen worden zum Bilde Gottes, wie es die Bibel sagt, und dann in Sünde gefallen, von Gott getrennt? Und kommen von daher letztlich auch unsere Probleme, weil wir den Schöpfer verloren haben, die Beziehung zu ihm verloren haben und deswegen einen Retter brauchen, der Jesus Christus heißt? Oder ist es ganz anders? Sind wir Bruder zum Affe in dem Sinne, dass Mensch und Affe, dass beide gemeinsame Vorfahren haben, dass der Mensch aus dem Tierreich entstammt? Und dass er in einem Kampf ums Dasein entstanden ist und dass deswegen der Mensch so ist, wie er ist, weil er halt aus diesem Kampf ums Dasein heraus entstanden ist und heute eben noch mit den alten Mitteln weiterkämpft, wie das immer so war in der Evolution. Ich persönlich bin überzeugt, dass das stimmt, was uns die Bibel sagt und dass die Evolutionstheorie nicht richtig beschreibt, wie die Geschichte des Menschen ist. Und ich möchte aus naturwissenschaftlicher Sicht ein paar Aspekte ansprechen, warum man auch begründeterweise die Evolutionssichtweise, der Mensch stammt aus dem Tierreich, warum man die begründeterweise hinterfragen kann mit Argumenten. So, das Bild hier, was ihr gerade seht, das gefällt mir deswegen auch gut, weil ich das ganz nett finde, wie der Affe da hockt, neben dem Typen daneben dran. Aber es ist auch interessant, weil hier das erste Stichwortpaar Daten und Deutungen sehr schön zu sehen ist. Daten, was sind das? In der Naturwissenschaft sind Daten die Dinge, die man einfach beobachten kann. Die Dinge, die einfach gegeben sind. Datum, Daten heißt übersetzt eigentlich das Gegebene. Und das Gegebene ist zum Beispiel, dass Mensch und Schimpanse oder Menschen und Tiere sich ziemlich stark ähneln. Besonders Menschen und Affen aus der Sicht des Menschen ähneln sich besonders stark. Das ist einfach gegeben, das ist so. Das kann man auch sagen, das ist ein Indiz. ein Indiz, ein Anzeiger auf irgendwas. Aber auf was jetzt? Warum sind die so ähnlich? Nun, wir lernen normalerweise in der Schule, wenn das Thema Evolution drankommt, dass diese Ähnlichkeit von Evolution herrührt, also von gemeinsamer Abstammung. Mensch und Tiere hatten gemeinsame Vorfahren. Und da sie von gemeinsamen Vorfahren abstammen, sind sie noch mehr oder weniger stark ähnlich. Aber das ist bereits eine Deutung. Also das ist der Unterschied zwischen den Daten und den Deutungen. Wir sehen die Ähnlichkeiten heute. Deswegen gehen wir auch besonders gern zu den Affen, wenn wir einen Zoobesuch machen. Da fühlen wir uns meistens ziemlich stark hingezogen. Und wir finden da stärker angesprochen, wenn wir einen Affen sehen, als wenn wir einen Regenwurm sehen zum Beispiel. Also das ist klar, die Ähnlichkeit ist offenkundig. Aber woher kommt sie? Weshalb sind Mensch und Tier sich ähnlich? Hat es was mit Evolution, gemeinsamen Vorfahren zu tun? Oder hat es damit zu tun, dass sie aus der Hand desselben Schöpfers kommen, der beide geschaffen hat und deswegen sie auch ähnlich geschaffen hat? Ich komme nachher noch darauf zu sprechen, aber ich will es hier zeigen mit diesem Bild, dass man das unterscheiden muss und dass uns oft beim Thema Evolution die Daten, die Beobachtungen immer gleich mit einer Interpretation, einer Deutung geliefert werden. So wie es in diesem Bild auch hieß, der Bruder Affe, die Deutung als gemeinsame Nachfahren eines gemeinsamen Vorfahren. Das kann man nicht sehen. Im nächsten Bild haben wir dann so eine Darstellung, wie man sie oft findet. Auch in der Werbung wird es gerne mal aufgegriffen. So ein kleiner Gag macht man da gerne mit diesem Bild, wie Affen so allmählich zu Menschen werden. Das ist aber nicht beobachtbar. Die Wissenschaftler können sowas ja nicht direkt untersuchen. Man kann ja nicht in die Vergangenheit reisen und mal gucken, wie es da zugegangen ist. Wäre eine spannende Sache, würde mich übrigens auch sehr reizen, in die Zeitmaschine einzusteigen und mal zu gucken, was da früher so los war. Aber geht nicht. Die Wissenschaftler haben halt ihre Indizien. Wir hatten das vorhin schon mit der Ähnlichkeit auf dem Titelbild. Das sind die Daten, die Indizien. Aber sie müssen irgendwie interpretiert werden. Die Indizien sprechen nicht so direkt für sich selbst. Man hat noch andere Indizien, das sehen wir gleich im nächsten Teil, nämlich es gibt Fossilfunde, das sind also Versteinerungen, versteinerte Schädel oder andere Überreste von Skelettteilen, die mehr oder weniger menschlich oder auch nicht menschlich aussehen mögen. Aber das auch hier ist es so, dass diese Indizien, in dem Fall jetzt die Fossilien, keine eindeutige Sprache sprechen. Man kann an denen nicht einfach ablesen, wie der Mensch entstanden ist, ob er evolutionär entstanden ist, durch Abstammung aus dem Tierreich oder durch Schöpfung. Das sagen die Indizien nicht direkt. Im nächsten Bild habe ich dazu auch ein Zitat eines Forschers, Peter Schmid, der mit solchen Fossilien des Menschen oder menschenähnlicher Organismen arbeitet. Also der ist ein Anthropologe, auf Deutsch ein Menschenkundler und speziell einer, der sich mit solchen Fossilien von Menschen beschäftigt. Und der hat den einfachen Satz mal in einem Artikel geschrieben oder vorangestellt, Fossilien tragen keine Etiketten. Na klar, wenn man die irgendwo ausbuddelt, ist da nichts dran geschrieben, wo draufsteht, was dieses Fossil denn nun bedeutet, was es denn war und welche Rolle es spielt. Schauen wir uns gerade mal diesen Schädel im nächsten Bild ein bisschen genauer an. Nun, so einen sehen wir normalerweise nicht, und schon deswegen, weil in der Regel Haut und Haare und so weiter drüber sind. Aber wenn man sich so seinen eigenen Schädel ein bisschen abtastet und mal überlegt, was ist bei unserem Dickschädel ein bisschen anders als bei diesem hier, dann fallen einem schon ein paar Dinge auf. Im nächsten Bild habe ich das ein bisschen hervorgehoben mit ein paar Pfeilen. Also es gibt so eine flache Stirn zum Beispiel oder diese Überaugenverdickungen, Überaugenwülste. Wir haben einen relativ markanten Backenknochen. Wir haben relativ große Augenhöhlen. Also der sieht irgendwie anders aus als Menschen, wie wir sie so kennen und wie wir aussehen. Das gehört zu den Daten. Der sieht anders aus als wir. Was bedeutet es aber? Wofür stehen diese Daten? Was für Indizien sind es? Worauf zeigen sie hin? Ist es ein Zeichen von Primitivität, dass die Stirn schräg ist? Oder dass es diese Überaugenwülste gibt? Heißt es, dass diese Form irgendwie noch nicht so ganz menschlich war? Vielleicht sogar ein Zwischenwesen zwischen Affen und Menschen? Oder heißt es ganz einfach das, dass es innerhalb der Menschheit Unterschiede im Körperbau gibt und in der Schädelform? Das sieht ja nicht jeder gleich aus. Also wenn man mal die ganzen Leute hier in diesem Zelt vergleichen würde, würde man auch feststellen, naja, da gibt es doch deutliche Unterschiede. Glücklicherweise sehen wir nicht alle gleich aus, sonst hätten wir kleine Problemchen, uns voneinander zu unterscheiden. Ist also ganz geschickt, wenn es da Unterschiede gibt. Könnte es sein, dass diese Unterschiedlichkeit auch für dieses Fossil gilt, dass es also sehr wohl ein Mensch ist, aber halt mit einer etwas für uns ungewohnten Anatomie, also Anatomie gleich Körperbau, in dem Fall der Schädelbau, könnte es so sein. Also, wir sehen es in diesem Bild, dass wir einerseits natürlich diese Unterschiede feststellen können, wie vorhin kurz angesprochen, das sind unsere Daten wieder. Das ist auch etwa die verschiedene Gehirngröße im Vergleich zu heutigen Schädeln. Das können wir natürlich feststellen, dass es so ist. Aber weshalb es so ist, wie es dazu kam, dass es so ein Fossil gibt, ist eine Sache der Deutung. Wir sehen es im nächsten Bild, nämlich es könnte sein, dass dieser Schädel irgendwo evolutionär zu deuten ist, also zwischen Affen und Menschen irgendwie stehen könnte. Es könnte aber auch so sein, dass Gott den Menschen variabel und flexibel geschaffen hat, sodass man nicht alle Tupfen gleich aussehen, sondern dass das Erbgut schon so angelegt war in der Schöpfung, dass es Verschiedenheiten geben kann innerhalb gewisser Grenzen. Und deswegen könnten wir diesen Fossilfund auch so deuten, dass er einfach eine bestimmte Variante, eine extreme Variante, innerhalb der großen Bandbreite von menschlichen Formen darstellen könnte. Okay, also Daten und Deutungen muss man unterscheiden. Die Daten, der Schädel in dem Fall, erlauben verschiedene Deutungen. Nur eine kann stimmen, aber es könnten verschiedene sein. Das ist ähnlich wie bei einem Krimi, wo der Kommissar einige Indizien hat. Er findet am Tatort neben der Leiche noch verschiedene Spuren, die auf den Tathergang schließen könnten. Aber die Spuren sind nicht eindeutig. Er kriegt nicht heraus anhand der Indizien, wer denn nun der Täter war und wie der Tathergang abgelaufen ist. Und in der Situation sind die Naturforscher. Sie haben die Indizien, aber der Tathergang oder der Ablauf, die Entstehungsweise ist verborgen, liegt in der Vergangenheit. Man kann da nicht direkt ran. Und der Naturforscher kann lange warten, bis er einen Augenzeugen trifft, der ihm vielleicht was verraten könnte, was er gesehen hat. Der hat immer nur die Indizien. Der Kommissar kann ja immer noch hoffen, er kriegt noch andere Informationen außer den Indizien. Also von daher ist es auch so in der Evolutions- und Schöpfungssichtweise, dass man halt anhand der Indizien nur Möglichkeiten abtasten kann. Wie könnte es gewesen sein? Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Eine kleine Illustration zu dem Punkt, dass Menschen heute auch recht unterschiedlich aussehen können. Das gilt erst recht, wenn man das weltweit betrachtet. Wir haben hier rechts einen Australier-Schädel, also von einem Aboriginal. Und zwar ist es kein Fossil, sondern das ist ein ganz normaler Schädel sozusagen, also ein nicht versteinerter. Und wir sehen da solche Merkmale, wie wir es eben bei dem Fossil gesehen hatten, etwa die flache Stirn, die Überaugenverdickungen. Wir sehen, dass die Kieferpartie, das Oberkiefer so ein bisschen nach vorne gebogen ist. Das ist bei uns auch nicht. Ja. Also so arg wie bei dem ist es bei uns auf jeden Fall nicht. Also das ist einfach Teil der Vielfalt innerhalb der Menschheit. Im nächsten Bild habe ich noch einen kleinen Scherz dabei. Ist mir mal aufgefallen, müsste kommen. Im nächsten Bild bitte. Ja, für die Sportsfreunde. Also ich meine, ich kenne das mit den Überaugenwülsten, ja, weil ich mit den Schädeln und so ab und zu zu tun habe, aber der Walujew, der ist mir gleich ins Auge gestochen und gedacht, Menschenskind, der hat es ja genauso wie dieses Fossil oder sieht mindestens doch sehr ähnlich aus mit dieser flachen Stirn und diesen Überaugenwülsten. Also es gibt einfach bestimmte Menschen heutzutage, die haben das. Die meisten haben es nicht, manche haben es. Und nach allem, was man sagen kann, hat es also keinen Zusammenhang mit irgendwelchen anderen menschlichen Fähigkeiten irgendwelcher Art, vielleicht auch nicht mehr mal mit dem Boxen, aber das ist egal. Also mir geht es einfach darum zu sehen, dass gewisse Veränderlichkeiten noch lange nichts mit einer Evolution im Sinne der allgemeinen Abstammung zu tun haben müssen. Ja? Nächsten Bild habe ich nochmal einen Vergleich von zwei Strichzeichnungen eines Australierschädels, jetzt noch komplett mit Unterkiefer. Da sehen wir noch, dass das Kinn beim Australier so abgerundet ist. Wir haben ein Kinn Rechtseuropäer, weil es so ein bisschen nach vorne absteht. Schon mal gemerkt? Also es gibt Leute, bei denen sieht man es besonders gut, etwa bei Michael Schumacher und solchen Leuten. Gut, den kennt man vielleicht noch, obwohl er inzwischen aus dem Geschäft ist, aber das Kinn war doch sehr markant oder ist immer noch sehr markant bei Michael Schumacher. Also dieses nach vorne stehende Kinn, das nennen übrigens die Mediziner oder die Anatomen das prominente Kinn. Prominent heißt nicht vorstehend. Deswegen heißen die Promis Promis, weil die immer nach vorne stehen oder nach vorne gedrückt werden oder wie auch immer. Also, wir haben auch sowas, so ein vorstehendes Kinn wenigstens. Und die Australier haben das nicht und manche Fossilien haben das auch nicht. Also, das ist einfach Vielseitigkeit innerhalb des Menschen, hat nichts mit Evolution zu tun, wenn das mal anders ist. Im nächsten Bild habe ich dann noch zwei Vergleiche von Fossilien. Rechts vom Neandertaler und links von dem sogenannten Homo erectus, das heißt übersetzt aufrecht gehender Mensch. Das zeigt so ein bisschen die Bandbreite, die es gibt innerhalb der Vielfalt des Menschen in den fossilen Überlieferungen. Also das sind nach allem, was man sonst weiß, auch Menschen gewesen, wie du und ich sozusagen. Wir hätten mit denen einen Kaffee trinken können und uns gut unterhalten oder sowas. Aber sie haben halt einen deutlich abweichenden Schädelbau im Vergleich vom Durchschnitt. Beim Neandertaler ist bekannt, dass das was mit dem kalten Klima zu tun hat, weil seine Merkmale ziemlich dahin tendieren, wie sie die Grönländer oder Lappländer heute haben. Auch tonnenförmiger Körperbau, großes Gehirnvolumen und solche Sachen. Das ist typisch für ein kaltes Klima, der gedrungene tonnenförmige Körperbau. Während beim Homo erectus, beim aufrechtgehenden Menschen, es anders ist, der ist eher zierlich gebaut und das ist was, was eher für ein heißes Klima passt. Und entsprechend werden die Fossilien auch in verschiedenen Klimazonen gefunden. Also Verschiedenheiten könnten Feinabstimmungen, Feinanpassungen sein an verschiedene äußere Lebensbedingungen, haben nicht gleich was mit Evolution zu tun. Und insgesamt muss man sagen, diese Formen, auch Neandertaler und andere, eindeutig menschliche Fossilien, das sind einfach Menschen, ohne dass man da irgendwelche Abstufungen herleiten könnte, irgendwelcher evolutionärer Art. Das sind keine Urmenschen, es sind auch keine Affenmenschen, sondern es sind einfach verschieden ausgeprägte Menschen. Gehen wir weiter zum nächsten Bild. Das war also der erste Teil, mal ganz allgemein, um ein bisschen den Unterschied zwischen Daten, den Beobachtungen und den Interpretationen auseinanderzuhalten. Hier nochmal eine Zusammenfassung. Man kann also einige rechts gesehen, ganz rechts, einige menschliche Formen zusammenfassen zum Menschen. Das ist dann sozusagen ein eigener Ast. Der stammt nicht vom Affenast sozusagen evolutionär ab, sondern ist ursprünglich geschaffen worden. Nebendran sind Formen, die sind ausgestorben. Das lernen manche in der Schule kennen, vielleicht haben es manche schon kennengelernt. Das ist eine Gruppe, die nennt man Australopithecus. Auf Deutsch übersetzt heißt es Südaffe. Und die gelten für die meisten Evolutionstheoretiker als die geeignetsten Vorfahren zum Menschen hin. Aber es gibt gute Gründe, die abzugrenzen als eigenen Grundtyp, wo es dann auch Verschiedenheiten gibt, also Vielfalt innerhalb der Grundtypen, der Schöpfungseinheiten. Und im nächsten Bild sehen wir, wie die Evolutionstheoretiker versuchen, das zu deuten. Die haben also dieselben Schädel natürlich, das sind immer dieselben Daten, aber sie versuchen, das in einen Stammbaum einzuordnen und zu sagen, ja, könnten diese Australopithecus-Formen Übergänge sein zwischen irgendwelchen anderen ausgestorbenen Menschenaffen zum Menschen hin. Die Daten geben keine eindeutige Antwort, aber es gibt gute Hinweise dafür, für die rechte Version, dass man sagt, nee, das sind abgegrenzte Gruppen oder eine abgegrenzte Gruppe vom Menschen deutlich abgrenzbar. Da müssen wir jetzt mehr ins Detail gehen. Können wir es heute Nachmittag im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit nicht machen. Ich sage dann ganz am Schluss noch ein bisschen was, wo man sich weiter informieren kann, speziell zu dem Thema. Ich will jetzt im nächsten Teil das aufgreifen mit diesen Grundtypen. Also Grundtypen sind dasselbe wie die geschaffenen Arten. Und das ein bisschen noch näher erläutern, wie man sich das vorstellen kann. Wir hatten rechts ein nächstes Bild noch, den Menschen natürlich als Grundtyp, weil die Bibel ja sagt, der Mensch ist geschaffen worden als Mensch zum Bilde Gottes, aber es gibt innerhalb des Menschen Vielseitigkeit. Und das schauen wir uns im nächsten ein bisschen genauer an. Nächstes Bild bitte. Und die Frage ist jetzt, was sind denn nun solche Grundtypen? Wie könnte man sie erkennen, abgrenzen gegen andere? Und wenn man solche Grundtypen finden kann und abgrenzen kann gegen andere Gruppen von Lebewesen, könnte man sagen, das könnten ja vielleicht die geschaffenen Arten sein. Beziehungsweise das, was heute dabei entstanden ist, herausgekommen ist aus den ursprünglich geschaffenen Arten. Im nächsten Bild habe ich ein Bibelvers, ein Satz aus dem Schöpfungsbericht, auf den sich die Grundtypenbiologie unter anderem bezieht, nämlich aus 1. Mose 1,25. Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs und alles Getier, das auf dem Erdboden kriecht, jedes nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Ich will also nur auf das eine abheben, das was hervorgehoben ist, nämlich dass hier von Arten die Rede ist. Es wird betont hervorgehoben im Schöpfungsbericht, insgesamt 10-mal, scheint also wirklich wichtig zu sein, dass Gott nach den Arten geschaffen hat. Ein besonderes Kennzeichen der Lebewesen, dass sie artgemäß gegliedert sind, unterschieden sind durch die ursprüngliche Schöpfung, so wie Gott sie geschaffen hat. Das ist das eine. Es gibt abgegrenzte Schöpfungseinheiten, die wir in der Schöpfungsforschung Grundtypen nennen. Das andere ist aber, dass im Schöpfungsbericht nicht erklärt wird, was denn nun genau eine Art ist, eine geschaffene Art. Das bleibt da völlig offen. Die Bibel ist nicht in dem Sinn exakt, dass sie jetzt nach heutigem wissenschaftlichen Verständnis genaue Begriffsdefinitionen machen würde. Und da müssen wir dann zuschreiben, also eine Art, das sind alle Tiere, die das und das und das für Eigenschaften haben. Solche Informationen haben wir in der Bibel nicht. Das ist nur ganz allgemein und auch allgemein verständlich gesagt, dass es jeder kapieren kann, auch ohne Biologie studiert zu haben, dass es sich um abgegrenzte Schöpfungseinheiten handelt. Und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was könnten nun die geschaffenen Arten sein? Von der Bibel her, wie gesagt, gibt es da erst einmal eine gewisse Offenheit. Schauen wir uns im nächsten Bild mal eine Sache an. Und kann sein, dass noch eins fehlt? Ja, danke. Ein Beispiel, was, denke ich, jedem vertraut ist. Wir kennen Pferde, Zebras und Esel. Die werden als verschiedene biologische Arten bezeichnet. Da gibt es dann noch einen Fachbegriff, den lernt man normal auch in der Schule, wenn man das Thema hat. Im Gymnasium, mindestens Oberstufe, kommt das vor normalerweise. Das sind die Biospezies oder biologische Art. Also Pferd ist eine biologische Art. Dann gibt es 2 Eselarten und 3 Zebraarten. Warum sind es verschiedene biologische Arten? Der Grund ist der, wenn man diese verschiedenen kreuzt, also Pferd und Esel zum Beispiel, da kommt dann das Maultier oder Maulesel heraus, ein Mischling, dann sind die Mischlinge unfruchtbar. Die können sich also nicht mehr weiter fortpflanzen. Und weil die Mischlinge unfruchtbar sind, sagt man, die Elternarten, Pferd und Esel, sind verschiedene Arten. Jetzt ist die Frage, so muss ich das so vorstellen, dass die geschaffenen Arten genau diese Biospezies sind. Also das Pferd nach Pferdesart, der asiatische Wildesel nach Eselsart und das Greviszebra nach Zebraart geschaffen. Dafür spricht nicht sehr viel. Im nächsten Bild sehen wir ein Beispiel, dass solche Mischlinge, die ich erwähnt habe, durchaus auch von alleine in der Natur auftreten können. Wir sehen hier solche Zebroide, das sind diese Pferde mit diesen etwas dünnen Zebrastreifen, die keine richtigen Zebras sind, aber doch auch Streifen haben. Zebroid, Zebra ähnlich, das sind Mischlinge zwischen dem Greviszebra und dem Wildpferd. Und man kann auch Mischlinge erzeugen zwischen Zebras und Eseln. Da kann eigentlich jeder mit jedem kreuzen und es gibt Nachkommen. Wie gesagt, die sind meistens nicht fruchtbar, deswegen sagt man, es sind verschiedene Arten. Aber die Tatsache, dass sie sich doch immerhin kreuzen können und da was Lebensfähiges bei rauskommt, zeigt eine enge Zusammengehörigkeit. Und das ist das Kriterium, wo man sagen kann, okay, diese Arten, die sich kreuzen lassen, wenigstens irgendwie kreuzen lassen, die fassen wir zusammen zu einem Grundtyp. Also alle Pferdeartigen zusammen ein Grundtyp. Pferde, Esel, Zebras zusammen ein Grundtyp. Im nächsten Bild sehen wir da so eine Kreuzungsmatrix, da kommt es nicht auf die Details drauf an. Das ist so gemeint, wir haben hier 6 Biospezies bei den Pferdeartigen. Das Pferd, 2 Wildeselarten und 3 Zebraarten. Und die Punkte stehen für Kreuzungen, die gelungen sind. Also die oberste Zeile heißt, dass das Pferd mit allen 5 anderen Arten der Pferdeartigen erfolgreich gekreuzt werden konnte, sodass Mischlinge dabei entstanden sind. Und diese Kreuzungsmatrix, das ist das Ganze dann, die zeigt einfach, dass da praktisch jede Art mit jeder gut kreuzbar ist und dass die damit zusammengehören. Und auf der anderen Seite ist es nie gelungen, ein pferdeartiges Tier mit irgendeinem anderen Säugetier zu kreuzen. Zum Beispiel Tapire wären die nächstähnlichen, die da in Frage kämen. Geht nicht. Also die Pferde bleiben unter sich und sind scharf abgegrenzt zu anderen Säugetiergruppen. Deswegen könnte man sagen, diese bilden einen Grundtyp. Das könnten also die heutige Vielfalt innerhalb der geschaffenen Art Pferdeartige sein. Und da gehören alle zusammen, die irgendwie kreuzbar sind, direkt oder wenigstens indirekt über eine dritte Art. Also eins mit zwei, zwei mit drei, dann ist auch eins mit drei indirekt über zwei verbunden. Okay? Also wir haben hier sechs verschiedene biologische Arten, aber nur ein Grundtyp, und der ist klar abgegrenzt durch die Kreuzbarkeit, beziehungsweise dann eben nicht mehr Kreuzbarkeit zu anderen Formen. Und man stellt sich das so vor, wie ich das vorhin schon beim Menschen gesagt habe, dass diese vielseitig geschaffen waren. Das Erbgut also so angelegt, dass da schon eine Flexibilität drin war, eine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Lebensräume, sodass die Zebras in einem Steppengebiet, wo es harte Licht-Schattenwechsel gibt, gut angepasst sind. Dann sind sie nämlich getarnt in einer bestimmten Entfernung. Das Zebrastreifenkleid löst sich dann auf in dem Licht-Schattenwechsel der Steppe. Während in anderen Gegenden ist es etwas ungeschickter, so etwas Auffälliges als Farbkleid zu haben. Da sind dann die Formen ohne Zebrastreifen gut dran. Also, innerhalb des Grundtyps gibt es Vielseitigkeit. Und der Grundgedanke der Grundtypenbiologie lautet, dass diese vielseitigen Ausprägungsmöglichkeiten schon am Anfang angelegt waren. Das heißt, die geschaffenen Pferdeartigen hatten am Anfang auch das Erbgut, die Information zur Ausbildung dieses Streifenkleids. Und manche haben es verloren. Also am Anfang die maximale Ausstattung und von da aus Spezialisierungen, manchmal Verluste, die zum Teil eigentlich nichts weiter ausmachen. Andere haben das behalten, was sie von Anfang an schon hatten. Nächsten Bild schauen wir uns jetzt, mal sehen, was kommt. Ja, genau. Eine Anwendung, die jedem vertraut ist, wo man das ausnützt, dass in den Arten Vielfalt und Anpassungsfähigkeit drinsteckt, dass es schon da ist. Und zwar im linken Bild haben wir da verschiedene Hunderassen. Das, in der Zucht nutzt man das aus, was drinsteckt in den Grundtypen, indem man geschickt auswählt. Naja, wie kriegt man kleine Hunde hin, indem man immer nur guckt, dass die möglichst kleinsten nur miteinander sich paaren und die anderen mal bitte schön außen vor gehalten werden. Und wer halt lieber große Hunde macht, macht es umgekehrt. Und wer solche Hunde mag, die lange Schnauzen haben, züchtet so lange nur solche, die möglichst lange Schnauzen haben untereinander, dass irgendwann eine extrem lange Schnauze rauskommt. Andere mögen lieber eine kurze Schnauze oder ein langes oder ein kurzes Fell, lange und kurze Beine und so weiter. Klar ist trotzdem, das sind alles eindeutig Hundeartige und niemand kommt auf die Idee zu sagen, naja, es sieht irgendwann doch ein bisschen ähnlich aus wie eine Katze. Also es gibt große Vielfalt innerhalb des Typs und das kann man in der Zucht ausnutzen. Und wir leben auch davon, weil wir zum Beispiel viele Lebensmittel haben, etwa die Getreidesorten, die man durch Ausschöpfen dessen, was angelegt ist, an Vielfalt praktisch herausgezüchtet hat. Und genauso kann man sich das denken, dass es im Freiland gelaufen ist, dass aus den variablen Ausgangsgruppen, die ursprünglich geschaffen waren, eben solche Vielfalt entstanden ist innerhalb der Hundeartigen, also nicht nur Hunderassen, sondern auch Kojoten, Schakale und Füchse. Die gehören alle zu einem Grundtyp, die kann man alle miteinander kreuzen. Da kann man auch Mischlinge ziehen aus Hunden, Schakalen, Füchsen und Kojoten. Im nächsten Bild habe ich ein Beispiel von solchen Mischlingen. Da hat man mal über viele Jahre hinweg Mischlingsstudien gemacht an der Uni Kiel, und zwar zwischen Wölfen und Pudeln. Man hat auch Kojoten mit Pudeln gekreuzt und Schakale mit Pudeln. Aber wir schauen uns mal nur die Pudel und die Wölfe an, weil ich damit auch noch einen bestimmten Aspekt der Grundtypenbiologie klar machen möchte oder vertiefen möchte. Also machen wir uns Folgendes mal klar. Ein Pudel ist ein sehr extrem gezüchteter Hund. Der ist praktisch im Erbgut ganz stark einseitig geworden. Das heißt, jeder Pudel sieht aus wie der andere, so wie eineiige Zwillinge, mehr oder weniger oder fast so. So, wenn man so einen Pudel mit einem Wolf kreuzt, der Wolf, der noch ein bisschen variabler ist als wildes Tier, da ist im Erbgut größere Vielfalt drin, wenn man die miteinander kreuzt, dann kommen in der nächsten Generation ziemlich ähnliche Tiere raus. Die sehen wir im nächsten Bild. So sehen die aus. Das sind also die Kinder von den vorigen, ja, das, was die werfen an Nachwuchs. Die werden, wie es hier heißt, auch von den Wissenschaftlern so abgekürzt bezeichnet, PUVOs, beziehungsweise Vopus. Also die erste Silbe ist für das Männchen, das zweite für das Weibchen. Und das ist also die erste Generation, die Kinder sozusagen von den vorigen. So, jetzt machen wir ein kleines Gedankenexperiment an der Stelle. Jetzt ist es so, diese Puvos, die ihr jetzt hier seht, die sind im Erbgut ziemlich, wie soll man sagen, vielseitig, weil sie halb Pudel, halb Wolf sind. Da gibt es also, auch wenn sie äußerlich alle ziemlich ähnlich sind, im Erbgut Unterschiedlichkeiten. Das wissen wir genau, weil die Eltern eben ein Stück weit verschiedenes Erbgut haben und das hier praktisch kombiniert ist. So, und wenn man jetzt die untereinander kreuzt, dann wird das Erbgut, was also im doppelten Chromosomensatz, hat man vielleicht mal in der Schule gelernt, doppelter Chromosomensatz, was da also unterschiedlich ist, da wird das Erbgut in verschiedensten Weisen kombiniert und neu zusammengesteckt sozusagen. Und das äußert sich jetzt in der nächsten Generation, im nächsten Bild, in einer ziemlich großen Vielfalt. Das sind die Puvos der zweiten Generation. Also das sind die Enkel von Pudel und Wolf. Und die sehen natürlich auch lustig aus. Deswegen darf man die auch gerne ein bisschen auslachen oder so. Aber wir wollen noch was lernen. Das Interessante ist jetzt, dass hier bestimmte Eigenschaften zum Vorschein kommen, die weder die Eltern, die schon gar nicht, noch die Großeltern hatten. Zum Beispiel ein ganz helles Fell. Wie kann das sein? Da ist nichts manipuliert worden, sondern das ist nur Kombination von Vorhandenem. So, wenn wir uns ausnahmsweise mal ein Bild zurückgehen und nochmal uns dieses Bild angucken, dann machen wir so ein kleines Gedankenexperiment und sagen, wenn zum Beispiel solche Formen geschaffen gewesen wären, die waren sicher anders am Anfang, aber man könnte sich denken, die waren so geschaffen, dann waren die schon vielseitig im Erbgut angelegt. Und gehen wir wieder weiter nach vorne. In der Generationenfolge, wenn eine Generation die nächste hervorbringt, kann diese Vielfalt in immer wieder neuen Kombinationen zusammengesteckt werden, sozusagen bildhaft gesprochen. Und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlich gestalteten Formen. Ja, und auf diese Weise kann man sich das denken, dass innerhalb von Grundtypen schon schöpfungsgemäß, weil Gott am Anfang eine große Vielfalt reingesteckt hat, eine große Bandbreite an Vielfalt möglich ist. Schauen wir uns das nächste Bild an. Also, ich habe jetzt zwei Punkte zum mit nach Hause nehmen sozusagen, nämlich zwei wichtige Unterscheidungen. Das eine ist die Unterscheidung zwischen biologischen Arten, das sind unsere Biospezies, wir hatten da Pferd, Esel, Zebra als verschiedene Biospezies, und Grundtypen, Pferdeartige insgesamt. Es gibt viele Beobachtungen, die zeigen, dass Arten sich verändern können, Arten sich aufspalten können, von einer werden zwei und so. Aber es gibt keine Beobachtungen, die sagen, dass ganz neue Grundtypen entstehen, wo man einfach auch neue Bauelemente bräuchte und einfach neue Arten von, neue Typen von Lebewesen. Also ganz wichtig, das zu unterscheiden, innerhalb von Grundtypen gibt es Vielfalt und auch Aufspaltungen in verschiedene Arten, aber das ist keine Höherentwicklung, sondern ein Spezialisieren in verschiedene Richtungen innerhalb des Grundtyps. Also die eine Geschichte und das Bild dazu, die Entenartigen sind auch so ein Grundtyp, da gehören also Gänse und Schwäne auch noch mit dazu, verschiedene Untergruppen noch, die kann man alle direkt oder wenigstens indirekt auch miteinander kreuzen. Ist ein ziemlich großer Grundtyp. Aber klar abgesetzt wiederum von anderen Vogelfamilien, wie etwa den Fasanenartigen oder Taubenartigen oder sonst irgendwas. Also die Entenartigen auch so ein Beispiel eines Grundtyps. Im nächsten Bild eine zweite Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung zwischen Mikroevolution und Makroevolution. Das ist auch ganz wichtig, weil es so ist, dass man sagen kann, dass eine gewisse Veränderlichkeit der Lebewesen, wie wir sie bisher auch gesehen haben und wie man sie in der Zucht ausnutzen kann, dass das eine Grundeigenschaft des Lebens ist. Das Leben ist so gestaltet, dass es flexibel und anpassungsfähig ist. Glücklicherweise. Das ist eine sehr effektive und geschickte Eigenschaft. Und man kann auch sagen, wenn man es von der Sichtweise der Schöpfung betrachtet, das hat Gott wirklich geschickt eingerichtet, dass Lebewesen flexibel sind und nicht tupfen gleich immer aussehen, eins nach dem anderen. Also es gibt eine gewisse Wandelbarkeit, eine gewisse Evolutionsfähigkeit, aber nur im Kleinen letztendlich, Mikro. Also auf der Basis dessen, was schon da ist und funktioniert, kann man gewisse Varianten und Anpassungen hinkriegen, während Makroevolution bedeutet, dass was ganz Neuartiges entsteht, was noch gar nicht vorher da war. Neue Bauelemente mit neuen Funktionen. Schauen wir uns das nächste Bild an. Es gibt also noch andere Mechanismen, außer dem, was schon schöpfungsgemäß an Vielfalt angelegt ist, was zur Mikroevolution beiträgt. Das sind vor allen Dingen die Mutationen. Auch das lernt man in der Schule, wenn man das Thema dran hat. Evolution, Mutation, das ist Veränderung des Erbgutes, die ganz spontan und plötzlich auftreten. Hier ein Beispiel. Links haben wir eine Erbsenpflanze. In der normalen Situation, da bestehen die Blätter, um die es hier geht, aus einigen Ranken an der Spitze, dann einige Fiederblättchen, die sind hier eingekreist und noch einen großen Nebenblättern direkt ganz unten am Blattgrund. Und rechts unten sehen wir eine sogenannte Mutante, da ist also eine Mutation passiert, die dazu geführt hat, dass die Blättchen auch in Ranken umgebildet wurden. Also das gibt eine Änderung, aber wir haben keine neuen Bauteile. Es ist einfach ein Bauelement, was zum normalen Bereich der Erbsen dazugehört, mehrfach ausgebildet worden auf Kosten eines anderen Bauelements, also Ranken statt Blättern. Aber es kommen hier keine neuen Bauteile dazu. Das heißt also, Mutationen dieser Art erklären nicht, woher die Bauteile an sich kommen, sondern es ist einfach ein Verschieben der Häufigkeit von Bauelementen. Im nächsten Bild habe ich noch ein Beispiel dieser Art. Jetzt war ein bisschen schnell, das ist noch schematisch. Es gibt noch andere Mutanten, dass man also mehr Blättchen hat statt Ranken. Also die Mutationen bringen eine gewisse Vielfalt, aber sie leben davon, dass schon fertige Konstruktionen da sind, die variiert werden können. Jetzt im nächsten Bild aber noch ein anderes Beispiel, was man auch in der Schule normalerweise lernt bei dem Thema, nämlich die Veränderungen, die man beobachtet hat bei der Fruchtfliege, der Drosophila. Haben sicher schon manche mal kennengelernt. Wenn nicht in der Schule, dann zu Hause auf dem Obstkorb. Besonders im Herbst sind diese stark verbreitet. Diese kleinen Fliegen sind nur 2 bis 3 Millimeter groß. Links oben im Bild die Normalform. Dann haben wir so ein paar Mutanten, wo die Flügel verkrüppelt sind. Dann gibt es noch eine ganz unten. Die hat zusätzlich zum einen Flügelpaar noch ein zweites. Da könnte man meinen, aha, eine ziemlich starke Veränderung, ein neues Flügelelement. Aber das ist so, dass an der Stelle, wo das zweite Flügelpaar sitzt, normalerweise Schwingkölbchen sitzen. Was ist das? Dazu habe ich das rechte Bild von dieser großen Schnarke dabei. Das sind dünne Stäbe mit einer Verdickung am Ende und die werden als Gleichgewichtsorgan gebraucht. Also das ist eingerahmt, dieses verdickte Ende, diese Schwingkölbchen. Und bei den Fliegen ist es so, die brauchen diese Schwingkölbchen, um im Flug das Gleichgewicht halten zu können. Das ist also eine ziemlich komplizierte Apparatur, weil damit die Schwingkörbchen was nutzen, braucht man ja auch einen entsprechenden Sensor. Es muss ja irgendwie die Information aufgenommen werden. Es gibt eine Datenverarbeitung und das Gehirn weiß dann nachher sozusagen Bescheid, wie man weiterfliegen muss, ohne abzustürzen. Also eine komplizierte Geschichte eigentlich. Aber mir geht es im Moment darum, dass bei diesen vierflüglichen Mutanten einfach die Schwingkölbchen ersetzt worden sind durch ein zweites Flügelpaar. Das heißt, solche Veränderungen, solche Mutationen bringen ja keine neuen Konstruktionsteile ins Dasein. Es erklärt nicht, woher die Flügel kommen, es erklärt nicht, woher die Schwingkölbchen kommen und das Gleichgewichtsorgan, das dranhängt und so weiter, sondern es ist ein kleiner Steuerdefekt, der dazu führt, dass statt die Schiene Richtung Flügel oder die Schiene Richtung Schwingkölbchen eben fälschlicherweise die Entwicklungsschiene Richtung Flügel beschritten wird. Das ist so, wie wenn man an irgendeinem komplizierten Gerät den falschen Schalter drückt, statt dass das Gerät angeht, geht es vielleicht in die Luft oder irgendwas. Also auf jeden Fall kleine Fehler mit großer Wirkung, sowas gibt es auch im Erbgut. Also das erklärt nicht, woher die neuen Sachen kommen, sondern es ist ein Beispiel für Mikroevolution. Evolution auf der Basis von schon vorhandenen und funktionierenden Konstruktionen. Okay, nächsten Bild habe ich noch ein Schlagwort dazu. Mikroevolution heißt also Optimierung einzelner bestimmter Merkmale oder Spezialisierung. Und das nutzt man in der Zucht, wie gesehen, aus, indem man einfach künstlich durch geschicktes Eingreifen bestimmte Merkmale besonders betont, wie hier bei den Taubenrassen. Makroevolution im nächsten Bild dagegen bedeutet Konstruktion. Wie entstehen neue Konstruktionen, neue Bauteile? Und ich kann nicht durch viel Mikroevolution erklären, wie neue Konstruktionen entstehen. Wenn ich etwas nur ein bisschen immer optimiere und ein bisschen spezialisiere, habe ich damit keinen Weg, um überhaupt zu einer neuen Konstruktion zu kommen, zu neuen Bauelementen oder neuen Typen von Lebewesen. Ja, da hilft auch die Zeit nichts, weil es eine andere Qualität von Veränderung ist, etwas neu zu konstruieren. Im nächsten Bild habe ich noch ein Beispiel für Makroevolution, zum Beispiel die Entstehung einer Vogelfeder. Das ist ein äußerst kompliziert gebautes Gebilde. Federn sollen aus Reptilschuppen laut Evolutionstheorie entstanden sein. Da sehen wir im Bild links unten ein rasterelektronenmikroskopisches Detailbild von Reptilschuppen. Die haben nicht viel Struktur dran natürlich. Und rechts dann ein entsprechendes Bild von einem Ausschnitt einer Vogelfeder. Da sehen wir so diese Haken, die in die Bogenstrahlen reingreifen. Das ist wie ein Reißverschluss auf und zu machen. Sehr kompliziert. Damit das Tier mit den Federn auch fliegen kann, müssen die Federn natürlich auch entsprechend in der Körperoberfläche verankert sein. Da braucht es entsprechende Muskeln, die ansetzen. Die Muskeln müssen mit Nerven versorgt werden, damit Impulse weitergeleitet werden können, damit die Muskeln wissen, was sie zu tun haben sozusagen. Alles muss mit Blutgefäßen versorgt werden. Das Ganze muss mit dem Gehirn irgendwie gekoppelt sein, damit der Vogel weiß, was er überhaupt tun soll und so weiter, muss man ganz salopp zu sagen. Also es ist ein ganz komplexes Geflecht von Konstruktionsteilen, die man alle haben muss, damit der Vogel auch fliegen kann mit diesem Gebilde.